Super. Hört ihr mich? Sehr gut. Was für ein großartiger schon Einstieg von Andi. Das hat mir richtig gut getan. Da kommt die eigene geistliche Persönlichkeit frisch in Schwingung. Und ich habe eine großartige Aussage mitgebracht, die du mit mir einmal aussprechen kannst. Bist du bereit? Sprich mir nach. Es ist vollkommen natürlich, dass die Kraft des Geistes durch mich freigesetzt wird. Um anderen Heilung und Wiederherstellung zu bringen. Dazu wurde ich geschaffen. Es ist die natürlichste Sache der Welt. Dies ist der Grund, warum mich Gott in diese Welt gestellt hat. Amen. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, meistens solche Sachen auszusprechen, oder? Sagen, hey, ich bin großartig. Kannst du das sagen? Ich bin großartig. Das ist besser zu sagen, gell? Unsere Identität, wie Andi schon gesagt hat, ist auf der Basis des Königreiches Gottes. Unsere Identität liegt in der Person von Jesus Christus. Wir haben ja unser Leben verwirkt und sind gestorben und haben ein neues Leben bekommen. Welches Leben? Das von Jesus Christus. So sind wir nun in Christus und diese neue Schöpfung. Und alles, was du über Jesus Christus weißt, wer er ist, heißt, dass das deine Identität und deine Persönlichkeit ist. So, wenn du findest, Gott ist oder Jesus ist der Größte, dann musst du über dich sprechen, ich bin die Größte. Jesus Christus, er heilt alle, weil er die Menschen von Herzen liebt. Ich heile alle, weil ich die Menschen von Herzen liebe. So, du bist, seit du wiedergeboren bist, bist du geboren dazu, um die Liebe Gottes in dieser Welt sichtbar zu machen, als lebende Liebespersönlichkeit durch die Welt zu gehen. Die Liebe ist eine Person, deshalb geht es ja um unser Herz. So sind wir in persona Liebe. Gott ist Liebe, heißt es. So dürfen wir diese Liebe sein, die ist so kraftvoll und die wirkt sich aus in Person eines Königssohnes, einer Königstochter, in Person einer Priesterin, eines Priesters. Wir sind ein Volk von Königen und Priestern. Und die prophetische Kraft des Königreiches ist also das Thema und ich möchte heute Morgen mit euch weiterfahren. Letztes Mal im September, als ich hier war, zusammen mit meiner Frau Ruth, hat sie im Bereich des Prophetischen mit Worte der Erkenntnis und prophetisches Dienen, Gottes Stimme hören und das weiterzugeben, mit uns angefangen. Und ich möchte da weiterfahren und lasst uns zuerst einmal in dieser Stunde etwas über die Symbolik sprechen, Prinzipien für die Deutung von Symbolik und biblischer Symbolik. Und zuerst machen wir gerade eine kurze Anwendung miteinander. Immer zwei zusammen. Ich hoffe, das geht auf. Und wo es nicht zwei und zwei sind, da könnt ihr eine Dreiergruppe machen. Und jetzt ist die Aufgabe, dass du den Heiligen Geist fragst für die Person neben dir, Heiliger Geist, schenke mir ein Bild von einem Tier, das etwas zum Ausdruck bringt, was die Person neben mir aus deiner Sicht verkörpert. Welches Tier würde das sein? Okay, los! Und wichtig noch, dann gebt ihr nicht nur einfach das Tier weiter, sondern ihr fragt den Heiligen Geist und überlegt euch, was bedeutet das, welche Eigenschaften hat dann dieses Tier oder was möchte der Heilige Geist mit diesem Tier sinnbildlich weitergeben? Okay. Okay, sehr gut. Macht doch Spaß, oder? So, wir haben jetzt einmal die Tiere oder ein Tier als Symbol benutzt und wie wir unschwer erkennen, ist eben ein Symbol, ein Bild, etwas Bildhaftes, das über sich selbst hinausweist und für etwas steht, das wir dann mit einem Symbol oder mit einem Bild, wie es sagt, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, man eigentlich mit einem Bild oder einem Symbol viel schneller und viel breiter etwas kommunizieren kann, als wenn ich da 1000 Worte bringen muss. Und so ist es auch eine, sage ich mal, High-Speed-Kommunikation des Heiligen Geistes, dass er via Symbolik uns Dinge zeigen kann, wo wir in einer extremen Fülle und Geschwindigkeit eine große Erkenntnis oder Einsicht haben. Und selbstverständlich, es benötigt das Training, das Üben, damit wir immer schneller oder, wie soll ich dem sagen, präziser auch mit diesen verschiedenen Symbolen und dem, was uns der Heilige Geist zeigt, was wir da immer so sehen im Geist und wahrnehmen im Geist, dass wir das deuten können und lesen können oder zum Ausdruck bringen können. So, das Symbol, können wir sagen, ist eine Mitteilung ohne Worte. Und an uns ist es dann, diese Mitteilung in Worte zu fassen. Ein Symbol spricht für sich selbst und möchte bei dem, der es betrachtet oder der angesprochen wird, eben etwas auslösen, etwas bewirken. So, es empfiehlt sich für dich selbst, weil wir ja geboren sind dazu, Offenbarung, Weisheit zu bekommen und ständig vom Heiligen Geist zu hören. Epheser 3, 17 bis 19 war eine dieser Stellen, dass der Geist der Weisheit und der Offenbarung uns noch viel, viel mehr geschenkt wird und hineinnimmt. Und so empfiehlt es sich, im ständigen Hören und Wahrnehmen im Geist, auch mit Bildern und Symbolen, dass du dir vielleicht wie selber ein kleines Nachschlagewerk oder so erstellst über Bilder, wo du merkst, da siehst du immer wieder ähnliche Bilder oder Symbole und da den Heiligen Geist immer wieder fragst, was möchtest du genau sagen? Was heißt das? Des Weiteren, dass du Ausschau halten kannst über prophetische Symboldeutung, die dir helfen kann, darin wie auch bereit zu sein und innerlich ein Wörterbuch oder ein Übersetzungsdiktionär zu haben. Ah, dieses Symbol, da geht es um diese Sache. Und dann kannst du beim prophetisch dienen, wenn du etwas weitergibst, kannst du das schnell abrufen. Sind grundsätzlich zwei gute Dinge, die du dich immer fragen kannst, ist zum einen, wenn du etwas siehst, kommt das irgendwo in der Bibel vor? Und das zweite ist immer, Heiliger Geist, was möchtest du mir dazu sagen? Findest du das Symbol in der Bibel erklärt? Was wird darüber ausgesagt? Und selbstverständlich immer, Heiliger Geist, was bedeutet dieses Symbol? Leg es mir auf. So, das erste Prinzip, ein großartiges, wichtiges Prinzip ist, dass die Bibel die Grundlage von symbolischer Bedeutung ist. Das Beste, das Einfachste ist, wenn dieses Bild, dieses Symbol schon in der Bibel vorkommt. Und dann gibt es aber eine weitere Anwendung aus diesem Prinzip, dass ich aus der biblischen Symbolik etwas, das es nicht in der Bibel gibt, aber eigentlich etwas Ähnliches zum Ausdruck bringt, dass ich dann dieselbe biblische Auslegung oder Übersetzung anwenden kann. Ich mache ein Beispiel. In der Bibel kommt der Pfeil und Bogen vor, oder? Wo mit Pfeilen geschossen wird. Ein Pfeil hat von der Symbolik her, wenn man das in der Bibel liest, immer damit zu tun, dass etwas an Worten gegen jemand geschossen wird. Also wenn du ein Bild hast, ich sehe da Pfeil und Bogen, dann geht es darum, dass mit Worten gegen jemand geschossen wird. Und dann kommt es noch darauf, ist es gegen mich oder gegen die Person gerichtet oder ist es im positiven Sinn der Pfeil, das heißt das Wort Gottes, das ich gegen die Finsternis zur Freiheit bringe oder abschieße. Jetzt, wenn jemand eine Pistole sieht, die schießt, Pistole und Kugel gibt es nicht in der Bibel, aber es ist dasselbe Prinzip wie Pfeil und Bogen. Und also, wenn du dieses Symbol, ein moderneres Bild siehst, Pistole und Kugel, dasselbe, die Kugel ist wie der Pfeil, der geschossen wird. Ah, da sind Worte, die abgefeuert werden, entweder zum Unguten oder zum Guten. So das als Beispiel und Erklärung. Biblisches Symbol. Ein Beispiel, Hesekiel 37, Vers 1. Da steht, des Herrn Hand kam über mich und er führte mich hinaus im Geist des Herrn und stellte mich mitten auf ein weites Feld, das lag voller Totengebeine. So da ein Bild, Skelett zum Beispiel, du siehst ein Skelett. Da gibt es in Hesekiel 37 einen Vers, da kommen Totengebeine, Skelett vor. Gibt es noch weitere Stellen? Einige Verse weiter, Hesekiel 37, Vers 11. Weil die Bibel bringt die Auslegung oder die Erklärung dieses Bildes, der Symbolik. Da steht dann, und er sagte zu mir, du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, jetzt sprechen sie, unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren und es ist aus mit uns. So, Skelett, Symbolik heißt aus dieser Textstelle ganz einfach, verlorene Hoffnung, es ist aus, das Leben ist weg. Die Hoffnung, die eigentlich wie ein Lebensmotor ist, geht weg. So in der praktischen Anwendung zum Beispiel, du siehst vielleicht ein Skelett, das, was soll jetzt das, so weiche hinter mich, Satan, oder? Biblische Symbolik, was habe ich da gelernt? Hoffnungslosigkeit. Da kannst du den Heiligen Geist weiterfragen. Es geht vielleicht, du bist mit ihm in Unterredung, siehst ein Skelett, Heiliger Geist, was möchtest du mir da sagen? Da geht es um Hoffnungslosigkeit, etwas, das vorbei ist. Und da zeigt er dir vielleicht mehr, ja, da in diesem Lebensbereich, da ist bei dir keine Hoffnung mehr, da hast du aufgegeben, da ist nichts mehr. Und ich will da neu hineinkommen und frische Sicht und Hoffnung geben, zum Beispiel. Wir kommen dann später noch dazu in der Anwendung von prophetischen Worten. Oder so einfach, ja, ich sehe ein Skelett, bei dir ist alle Hoffnung verloren, der Herr hat es gesagt. Es heißt ja in der Bibel, dass jedes Wort aus dem Mund Gottes, alles, was von Gott kommt als Wort, bringt Leben, Kraft und Stärkung. Das heißt, alles, was wir hören und sehen, das mag für uns negativ oder düster mal sein oder anmuten, da darfst du immer wissen, wenn er mir da etwas zeigt, dann ist da drin eine große, große Verheißung, Hoffnung, da wird neues Leben gegeben, da muss irgendetwas Gutes kommen. Er will mit seiner Kraft etwas bewirken. Es kann nicht beim Hoffnungslosen oder beim Negativen bleiben. Und da liegt es in unserer Verantwortung, dann eben beim Dienen, immer diese Atmosphäre oder diesen Zielfokus zu haben. Prinzip Nummer zwei, die Symbole werden immer gleichbedeutend angewendet. In der Bibel kannst du das entdecken. Das heißt, das Skelett ist jetzt nicht plötzlich steht nicht plötzlich für eine komplett andere Aussage. Ich sehe ein Skelett, oh, der Heilige Geist will dir sagen, du hast Hunger. So. Weißt du, die Hunde, die haben auch Knochen und so. Sonst würde es in der Bibel stehen, oder? Beispiel, Symbol Lamm. Das Passahlamm in Ägypten, 2. Mose 12, 3 und 7. Da heißt es, redet zur ganzen Gemeinde Israel und sagt, am 10. dieses Monats, da nehmt euch ein jeder ein Lamm für ein Vaterhaus, je ein Lamm für das Haus. Und sie sollen von dem Blut nehmen und es an die beiden Türpfosten und die Oberschwelle streichen an den Häusern, in denen sie es essen. Da geht es um das Passahlamm dort in Ägypten. Und dann in Johannes 1, 29, da geht es um Jesus als das Opferlamm von Gott. Am folgenden Tag sieht er, Johannes der Täufer, Jesus zu sich kommen und spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. So, wir sehen nur in diesen beiden Versen das Lamm im Alten Testament, das als Sühneopfer stand für den Haushalt der israelischen Familie und sie hatten das Blut als Zeichen an die Türpfosten gestrichen. Und dann jetzt im Neuen Testament die Aussage von Johannes der Täufer, Jesus, das Lamm Gottes, das für die Sünde bezahlt. Es ist dieselbe Symbolik, dieselbe Aussage. Offenbarung 5, 4 bis 6, da wird Jesus auch als Lamm beschrieben. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das 7 Hörner und 7 Augen hatte. Die sind die 7 Geister Gottes, ausgesandt für die ganze Erde. Hier kommt wieder das Lamm und aus dem Verständnis der Symbolik kommt in diesem Vers oder dann im weiteren Kontext eigentlich aus zum Ausdruck, ah ja genau, dieses Lamm ist würdig. Weshalb? Weil es hat bezahlt. Das Lamm steht für es sühnt. So, wenn du irgendwo ein Lamm siehst, da kannst du dich schon mal freuen. Da geht es irgendwo um, es ist bezahlt. Erledigt. Wunderbar, oder? Ein anderes Beispiel, das Symbol Hirte. Klassisches biblisches Symbol. Psalm 23, 1. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Symbolische Bedeutung, Hirte, keinen Mangel. Der Hirte ist da, er sorgt für alles. Ich sehe einen Hirten und vor allem den Fokus auf den Stab, der will dich einmal züchtigen. Die Bibel spricht nicht so von einem Hirten. Es ist immer der gute Hirte, was ist der Hirte? Und dann kommt es schon auch, wo die Leiter in Israel bezeichnet werden. Ihr seid eigentlich die Hirten des Volkes, aber ihr habt eure Hirtenaufgabe völlig, oder, falsch gemacht. Ihr melkt praktisch die Schafe und schort die zu eurem eigenen Vergnügen. Das ist nicht das Hirtensein. Also Hirte ist keinen Mangel. Biblische Bedeutung. Johannes 10, 11, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Hier ist auch ein weiteres Bild in diesem Vers Schaf. Was ist die Symbolik eines Schafs? Schafe, die hören die Stimme des Hirten und sie kennen den Hirten und sie folgen ihm. Das ist großartig. Super Feststellung, oder? So, wenn du ein Bild hast von einem Schaf bei einer Person, oder, dann will der Feind wahrscheinlich sagen, ja, das ist ein bisschen ein Dummchen, diese Person. Falsche Auslegung. Die Bibel deutet die Symbolik eines Schafes. Ein Schaf kennt den Hirten und hört seine Stimme und folgt nach. Was für eine Ermutigung, oder? Ein Schaf muss sich nicht anstrengen, hoffentlich höre ich die Stimme Gottes. Das ist mal eine grundlegende Voraussetzung. Wenn du ein Kind Gottes bist, sagt die Bibel, du bist ein Schaf des guten Hirten. Die Eigenschaft von dir ist, du hörst die Stimme Gottes und du kannst ihm folgen. Du hörst die Stimme von Jesus und es ist in dich angelegt, dass du dieser Stimme folgen willst. So, wenn dir das Leben oder der Feind und wer, weiß ich, wer immer sagen will, es ist so schwierig, ich höre Gott nicht und ich habe das Gefühl, ich laufe immer in die falsche Richtung, das ist sicher nicht deine Identität als Kind Gottes. Du bist natürlich so angelegt und gut geschaffen, dass das funktioniert. Wahrscheinlich will dir da jemand etwas anderes weismachen und dich in den Wahnsinn oder in die Hoffnungslosigkeit treiben. Aber wenn du grundsätzlich einmal wieder von dieser ermutigenden Voraussetzung ausgehst, wow, so gut, genau, ich bin ein Kind Gottes, also bin ich ein Schaf des guten Hirten. In mir ist es natürlich angelegt, dass ich seine Stimme höre und ihm folgen will. Und so können wir auch als Leiter mit unseren Menschen umgehen. Wenn wir verstehen, aha, ich leite da gläubige Menschen an, dann ist es in ihnen, in dem neuen Mensch angelegt, dass sie ihn hören und eigentlich ihm nachfolgen wollen. Das heißt, meine Art von Leitung ist nicht Kontrolle und Manipulation, weil die hat ja immer im Hinterkopf, wenn niemand schaut, dann springen die rechts und links, dann machen die immer Blödsinn, oder? Und deshalb muss ich als Leiter, oh, ist das Stress, oder kontrollieren, oh. Hey, anderes Paradigma, lernt andere auf andere Weise zu denken. Wer hast du vor dir und um dich? Das heißt, für mich als Leiter ist die Aufgabe, wenn da was rechts und links immer abhauen will, die Personen daran zu erinnern und ihnen zu helfen. Hey, wer bist du eigentlich? Du kannst das, du bist großartig. Ich kann davon ausgehen, dass meine Leute in meinem Team den Heiligen Geist hören. Sie sind dazu geschaffen und dass sie von ihrer neuen Geistpersönlichkeit so angelegt sind, dass sie dieser Stimme nachfolgen wollen. Jetzt, wenn das irgendwie nicht so aussieht oder nicht so klappt, dann ist das nicht, weil sie eben Sünder sind und das gar nicht wollen, sondern weil eine Lüge oder irgendetwas sie vom Eigentlichen abbringt, wer sie sind. Und jetzt ist mein Dienst, sie mit der Wahrheit des Himmels wieder zu ermächtigen und sie daran zu erinnern, wer sie sind und sie zu ermutigen. Du hörst ihn. Was hast du heute Morgen vielleicht so an Gedanken vom Heiligen Geist gehört? Und die Person sagt dir je nachdem etwas, wo du einhängen kannst. Ja genau, ganz genau. Und was ist jetzt passiert, 3 Stunden später, dass du dich für das andere entschieden hast, oder? Und dann sind wir eigentlich dran, in Ermächtigung die Personen in ihrer Eigenständigkeit zu dienen, damit sie wieder als Schafe unterwegs sein können. Ein weiteres Symbol, Beispiel aus dem Wirken von Jesus, der Fisch. Matthäus 4,19. Und er sprach zu ihnen, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. So, das Symbol Fisch bedeutet aus diesem Vers von der biblischen Symbolik her, etwas soll gefangen oder genommen werden und in etwas anderes hineingeführt. Jetzt, der Fisch, der lebt da im Wasser, in der Welt zum Beispiel, und wird jetzt gefangen und kommt in einen neuen Teich oder kommt ins Reich Gottes oder die Menschenfischer. Der Fuchs, Lukas 13, 32a, und er sprach zu ihnen, geht hin und sagt diesem Fuchs, da wird der Herodes gemeint. So, da spüren wir die Aussage von Jesus, er nimmt dieses Tier als Symbolik, der Fuchs, das ist irgendwie ein schlaues Tier und was habt ihr da noch für symbolische Empfindungen? Der mauschelt die Sache für sich. Der Fuchs ist ja auch ein nachtaktives Tier. Genau. Eher eine negative Symbolik. Jetzt, wenn jemand von euch vorher den Fuchs gehabt hat, jetzt nicht, nicht enttäuscht sein. Es ist etwas Wichtiges. Die Ausgangslage war ja, dass ihr den Heiligen Geist gefragt hat, mit welchem Tier möchtest du diese Person, die ich hier vor mir habe, zeigen, um etwas der Ermutigung und von der Persönlichkeit zu bringen. So, in diesem Kontext ist es durchaus okay oder erlaubt, wenn dann irgendein Tier kommt, was wir aus der biblischen Symbolik eher klassisch sagen, das ist eine unreine Sache und so weiter. Weil wir die Voraussetzung klar anders geschaffen haben. Aber meistens ist es ja so, ich höre und dann sehe ich ein Bild. Und es war nicht die Aufgabe, höre auf ein Tier, oder? Aber du bist vielleicht mit einer Person dran, am Beten oder was, und dann siehst du einen Fuchs. Dann ist es gut, diese biblische Symbolikanwendung zu gehen und nachzufragen, was hat es mit diesem Fuchs auf sich, oder? Ist da zum Beispiel in diesem Leben eine Wirkungskraft, die hinterhältig, nachtaktiv wirkt, wo die Person gar nicht so merkt, oder? Und es geht immer darum, hier den Heiligen Geist zu fragen, was möchtest du mir weiter zeigen, um was geht es da? Häufige Symbole in der Bibel, könnt ihr euch auch notieren, zum Beispiel den Baum, Jeremia 17, 7 bis 8 oder Psalm 1. So ein Baum symbolisiert das geistliche Wachstum oder die Wirksamkeit einer Person. So wenn, überall, wo der Heilige Geist dir Baum oder eine baumartige Sache zeigt, da geht es, kannst du sagen, der Baum ist eine Person, ein Mensch und es geht um das Wachsen, um die Entwicklung und um die Wirksamkeit. Und dann kannst du sehen, wenn du einen Baum siehst, der steht da alleine auf einem Hügel, kräftiges Laub, groß und mächtig, oder? Was könnte das im Spezifischen weiter bedeuten? Der Heilige Geist möchte sagen, du bist in deiner Entwicklung als Persönlichkeit großartig, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Da sind grüne Blätter dran, du siehst vielleicht noch Früchte oder so. Das zeigt etwas auf von dieser Person. Wenn du einen verdorrten Baum siehst, dann hast du dort eine weitere Schlussfolgerung, dass da etwas Entwicklung im geistlichen Wachstum nicht in einem guten Zustand ist. Und auch wieder da, dann frag den Heiligen Geist, okay, und was ist deine Absicht? Was möchtest du genau tun? Ein Bild Wasserfall, Wasser, Johannes 7, 38 bis 39. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. So, beim Wasser, süßes Wasser, bedeutet von der Symbolik das Wirken oder das Leben des Heiligen Geistes. Süßwasser ist Leben des Heiligen Geistes. Leben des Geistes fließt von unseren Leiben. Oder das ist etwas, das wir oft, denke ich, sehen, auch wenn wir in den Geist schauen, der Heilige Geist uns Eindrücke gibt. Du siehst zum Beispiel Wasser fließt aus einem Wasserhahn oder du siehst einen Wasserbach oder du siehst Regen fallen. Ganz egal, was für ein Bild das es ist. Wenn Wasser ist, kurz schauen, Süßwasser, okay, es geht um Leben des Geistes. Und dann ist die Art und Weise des Bildes weiter aufschlussreich, okay, was möchte dieses Leben des Geistes jetzt speziell ausdrücken? So, wenn es um den Wasserhahn geht, das Leben des Geistes im Alltag, immer erhältlich, du kannst ständig rauslassen und trinken zum Beispiel, oder? Wenn es regnet, oder? Das Leben des Geistes kommt einfach, oder? Über uns. Es ist nicht, ich gehe an den Wasserhahn, sondern es ist offensichtlich eine Realität, die jetzt hier ist. Der Geist will mit seinem Leben kommen oder in dein Leben wirken, je nachdem, in welcher Interaktion du bist. Wasser in einem See oder in einem Pool, Süßwasser, würde mehr dafür stehen, dass Leben des Geistes, lebendiges Wasser bereitsteht. im Pool mit einer guten Menge. Je grösser der See ist, du, da ist ganz viel bereit, oder? Und wenn du den Heiligen Geist weiter fragst, wird er wahrscheinlich in die Richtung gehen, hey, ich habe ganz viel von meinem Wasser bereitgestellt, von deinem Leben. Komm und spring hinein, tauch hinein oder schöpf heraus, oder? So, da kannst du dann mit dieser Symbolik so weitergehen. Der Merkmal eines Wasserfalls, wenn man einen Fluss sieht und ein Wasserfall kommt, wäre eine Weiterführung dann, dass aus der Symbolik ist ein Fluss, der auf zwei Ebenen fließt. Und der Wasserfall ist ja die Verbindung dann von einer oberen Ebene in die untere Ebene. Und jetzt nicht verschrecken, wenn man dem Wasser der Flussrichtung nachgeht, ja, da geht es von der oberen Ebene runter, das ist nicht so positiv, oder? Es geht nicht um die Flussrichtung, sondern Wasserfall symbolisiert von einer Ebene in eine andere. Das heißt, ganz oft, wenn der Heilige Geist uns einen Wasserfall zeigt, dann geht es darum, dass er uns von der Ebene, die wir sind, in eine höhere, in eine nächste Ebene hineinnehmen möchte. Eine höhere Ebene. Die Verbindung zwischen der jetzigen in eine höhere, ein anderes Niveau des Wirken des Heiligen Geistes. Gerade auch im Dienst eines Menschen. Du betest mit jemandem, Herr, und wir senden die aus als Missionare oder die Jungscharleiter für dieses Camp, oder? Und während dem Beten kommt ein Wasserfall, oder? Symbolik, wow, da kannst du hineinbeten und ein stärkeres, neues Wirken des Heiligen Geistes wird durch diese Persönlichkeit an diesem Ort, in diesem Lager passieren, weil jetzt eine neue Ebene kommt, oder? Da kannst du gleich während dem Beten, du musst nicht sagen, ja, ich habe ein Bild gekriegt oder so, sondern das ist die High-Speed-Information des Heiligen Geistes zu dich und du kannst beim Beten gerade das ausbeten und hineindeklarieren und prophetisch sprechen. Es wird eine größere Wirksamkeit des Heiligen Geistes in diesem Lager sein oder eben an dieses Missionsort, wo du gehst, wird der Heilige Geist in einem neuen Maß durch euch wirken. Und so wird Symbolik zu einer ganz großartigen, zu einem großartigen Werkzeug, das auch euer Beten, Dienen oder Aussprechen kraftvoll macht und ihr die Wahrheit und das Herz des Vaters des Himmels sichtbar und hörbar bringt und macht. Nehmen wir noch den Regenbogen, Hesekiel 1, 28 oder Offenbarung 4,3, wie der Regenbogen steht in den Wolken, wenn es geregnet hat, so glänzte es ringsumher. So war die Herrlichkeit des Herrn anzusehen. Und als ich sie gesehen hatte, fiel ich auf mein Angesicht und hörte einen reden. So, der Regenbogen, das war ja zum Beispiel auch bei ganz am Anfang der große Regenbogen bei Noah, ganz genau. Es hat eigentlich aufgehört, ständig zu regnen. Bei Noah, der Mose, weiß ich nicht, ob der auch einen Regenbogen gesehen hat. Also in der Bibel heißt es nicht, aber. Und dann hier in Hesekiel. So, Regenbogen symbolisiert die Herrlichkeit, die Gegenwart des Herrn und Verheißung von etwas Neuem oder Verheißung von einem Bund, den Gott gibt, den er gemacht hat. Versprechen etwas von seinem Herz, dass er uns verspricht. Beim Noah war mit dem Regenbogen die klare Verheißung, ich werde nie mehr ein solches Gericht bringen. So, wenn du den Regenbogen irgendwo siehst, dann geht es darum, Gottes Herrlichkeit und Präsenz und ein Versprechen oder eine Verheißung, die er bringen möchte oder erinnern möchte an etwas, das schon gesagt wurde. Da kannst du den Heiligen Geist fragen, was er genau meint. Ich hatte auch schon, als ich mit einer Person gebetet hatte, habe ich einen Regenbogen während dem Beten gesehen. Und ich fragte weiter den Heiligen Geist und der Heilige Geist hat gesagt, ich will die Person daran erinnern, was ich vor vielen Jahren schon prophetisch ihr x-fach zugesprochen habe. Das meine ich immer noch so. Das ist immer noch so. Und ich habe das so ausgesprochen, wusste überhaupt nichts davon. Und die Person, die war so etwas von berührt und hat es durchgeschüttelt. Und, oder? Und ist wieder etwas hochgekommen, was schon fast vergessen war und wurde wieder lebendig. Die Symbolik eines Pferdes, Offenbarung 19,11, ist hier eine Bibelstelle. Ein Pferd steht für Dienst, kraftvoller Dienst. Ich sah den Himmel aufgetan und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig und errichtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Die Pferde sind immer in der Bibel mit der kraftvolle Dienst, und sie tragen eigentlich einen Menschen, der diesen Dienst bringt. In der Offenbarung Jesus selber. Und ich denke, schon einige von euch haben schon ein Pferd und jemand oder sich selber auf dem Pferd reiten sehen, oder? Und das ist so, weil der Heilige Geist mit diesen Symbolen zu allen von uns spricht, oder? Da geht es darum, hey, deine Wirksamkeit, dein Dienst, das, was du tust, oder? Ist kräftig und es ist in der Kraft des Heiligen Geistes. Pferd ist so das Fortbewegungsmittel, kräftige, schnelle Fortbewegungsmittel aus der biblischen Zeit. Jetzt ein modernes Symbol, Fortbewegungsmittel. Du siehst ein Auto, oder? Selbes Ding. Wenn du ein Auto siehst, von der biblischen Symbolik her, das Prinzip anwenden, geht um Dienst. Flugzeug, übernatürlicher Dienst, das ist noch in der Luft am Fliegen, oder? Zum Beispiel. Wenn du ein Propellerflugzeug siehst, geht der Dienst vielleicht mehr darum, etwas zu transportieren. Wenn du einen Düsenjet siehst, kannst du von der Symbolik mehr in die Richtung gehen. Da geht es um schnelle, kraftvolle Dinge, die vielleicht auch etwas damit zu tun haben, den Feind zurückzudrängen, dem Feind etwas zu entreißen und neues Land einzunehmen. Alles immer auch wieder mit dem Heiligen Geist in Kontakt sein. Dann die Wüste. Jeremia 17, 5 plus 6. Verflucht der Mann, der auf Menschen vertraut, auf schwaches Fleisch sich stützt und dessen Herz sich abwendet vom Herrn. Er ist wie ein kahler Strauch in der Steppe, der nie einen Regen kommen sieht. Er bleibt auf dürrem Wüstenboden in salzigem Land, wo niemand wohnt. So, die Wüste, auch anderen Ort, ist unschwer von der Symbolik her zu erkennen. Da wächst nichts, da wohnt niemand, da ist kein Leben umher. Jetzt, bei dem gerade zum Beispiel aufgepasst, Wüste hat auch eine großartige positive Symbolik. Es gibt einige Symbole, die zeigen beides auf. Wüste, hier die negative Symbolik, kein Leben, Einsamkeit, alles verödet, niemand hier. Und die positive Symbolik, Wüste, wenn dieses Symbol im Zusammenhang ist, dass Gott einen Menschen in die Wüste führt oder in die Wüste führen möchte, dann hat es nicht damit zu tun, dass er uns da in die Einöde und in die Trostlosigkeit oder am besten noch ins Gericht oder sowas führen will, sondern einen Menschen in die Wüste führen bedeutet von der Bibel her Gott begegnen. Jede Wanderung, sage ich mal, oder jedes sich begeben in die Wüste im Alten und im Neuen Testament von Menschen war immer, um eine heftige Gottesbegegnung zu haben, um dort Gemeinschaft mit ihm zu haben, ein lebensveränderndes eigentlich Meeting zu haben. So, wenn da eine Aussage, prophetische Aussage kommt, der Herr möchte dich in die Wüste führen, dann musst du dich freuen und jubeln und tanzen. Yes, das heißt eigentlich, er lädt dich ein, mit ihm die heftigste Privataudienz zu haben, die du bis jetzt gehabt hast. So, ganz anders als vielleicht Wüste sich anmuten würde, oder? Das Volk Israel ging in die Wüste und es ging darum, dort am Berg Gott zu begegnen. Die wollten dann nicht, die hatten alle Angst und dann waren nur der Mose und der Josua auf den Berg gegangen, oder? Der hat die heftigen Begegnungen dort gehabt. Der Elia, in die Wüste, übernatürlich gestärkt. Jesus, er ging in die Wüste und hatte dort auch die Angriffe, aber vor allem die herrliche Zeit mit dem himmlischen Vater. Und als er aus der Wüste herauskam, ging sein Dienst los. Das ist auch eine gute Sache. Wenn es in die Wüste geht, ist das dort nicht das Endziel, sondern das ist eine Begegnung mit Gott und dann geht es wieder aus der Wüste hinaus. Und was passiert, wenn man aus der Wüste draußen ist? Auch wieder von der Symbolik her zu lesen, Alten und Neuen Testament. Als Jesus aus der Wüste kam, begann sein Dienst, kraftvoll übernatürlich. Als Elia aus der Wüste zurückkam, war der wieder fit wie ein Turnschuh und hat noch einmal Großartiges gedient. Als das Volk Israel aus der Wüste kam, landete sie im verheißenen Land, oder? Das heißt, Wüste und in die Wüste geführt werden, von der Symbolik eine großartige Geschichte, oder? In die Wüste hinein, großartiges Treffen, hinaus, jetzt wird es abgehen wie im verheißenen Land, oder? Es gibt noch verschiedene Symboliken. Wir haben da nur einige angeschnitten. Noch zum Schluss etwas, auch im Bereich von Symbolik. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Bild siehst, du siehst das Ohr von einem Schaf oder so. Und dann denkst du, was soll jetzt das mit dem Ohr und so weiter, oder? Jetzt, erstens, bei den Symbolik verheddere dich nicht gerade im Detail, sondern zuerst einmal, das ist das Ohr eines Schafes. Symbol, Großsymbol, Schaf. Um was geht es mit dem Schaf? Und danach, Ohr hat mit dem Hören zu tun. Die Bibelstelle sagt schon, meine Schafe hören meine Stimme. Vielleicht zeigt der Heilige Geist auf, das Schaf hat irgendetwas, das Gehör blockiert und du kannst das gerade öffnen, dem dienen, weil es ist grundsätzlich, das Ohr ist dazu da, dass es hört, oder? So, auch wenn du nur einen Detailausschnitt von etwas siehst, geht es immer um das Große. Es gibt ja auch zum Beispiel Großsymbolik Haus. Ein Haus und in einem Haus hast du verschiedene Räume. Das Wohnzimmer, für was steht das Wohnzimmer? Gemeinschaft miteinander. Die Küche, da geht es um Essenszubereitung. Gehen wir ins Detail. Du siehst, ich sehe eine Kochpfanne, oder? Großsymbolik, da geht es ums Haus. Haus, Haushalt Gottes, Familie und Gemeinschaft. Die Pfanne, die gehört in die Küche, da geht es um Nahrungszubereitung. Im symbolischen geistlichen Nahrungszubereitung. Und da kannst du so den Heiligen Geist fragen, was hat es mit dieser Person, wo du dienst, damit auf sich? In der Gemeinschaft, im Königreich, geht es um Nahrung, geistliche Nahrung. Geht es darum, dass diese Person etwas von Gott an geistlicher Nahrung bekommt? Oder geht es darum, dass die Person selber aktiv ist mit diesem Kochtopf? Dann hat es eher vielleicht mit einem Lehrdienst zu tun, geistliche Nahrung auszuteilen. So, vom Detail her lohnt es sich, kurz sich zu überlegen, was ist das große Bild, damit ihr die richtige mal Hauptsymbol-Auslegung habt und dann hilft euch das Detail weiter. Versteht ihr das? Ja? Super, oder? Vielleicht auch noch beim Haus. Du siehst, also Haus ist grundsätzlich eben im Haus Gottes, das ist gut, das ist in seiner Familie. Du siehst vielleicht das Schlafzimmer und es ist Abend, Nacht im Schlafzimmer, da ruht man sich ja aus, man regeneriert, aber in der Nacht, da träumen wir ja auch. So, wenn du ein Schlafzimmer ziehst und es ist noch Nacht in diesem Haus, dann wird es wahrscheinlich dahin gehen, dass der Heilige Geist dich oder die Person erinnern will, hey, in der Nacht will ich zu dir sprechen, in Träumen und Visionen. Ich komme und ich begegne dir. Sei bereit, sei wach, oder? Cool. 10 vor, wir machen Pause.